Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Im Heikigan-Roku Nummer 89 steht das Koan Ungans: Der ganze Körper ist Hand und Auge. Dazu hat Engo folgende Einleitung verfasst: Wenn der ganze Körper Auge ist, dann siehst du nicht beim Sehen. Wenn der ganze Körper Ohr ist, dann hörst du nicht beim Hören. Wenn der ganze Körper Mund ist, dann sprichst du nicht beim Sprechen. Wenn der ganze Körper Geist ist, dann denkst du nicht beim Denken. Wenn du den ganzen Körper beiseite lässt und es keine Augen gibt, wie kannst du sehen? Wenn es keine Ohren gibt, wie kannst du hören? Wenn es keinen Mund gibt, wie kannst du sprechen? Wenn es keinen Geist gibt, wie kannst du denken? Wenn dir diese Sache vertraut ist, dann befindest du dich in der Gesellschaft der alten Buddhas. Aber wenn du die Gesellschaft der Buddhas beiseite lässt, mit wem solltest du dich im Zen üben? Dieses mit keine ist natürlich eine Referenz an Sanya Shinyo, ja? Da ist ja kein Auge, kein Ohr. Ne? So, jetzt kommt aber erst das Beispiel. Ungan fragte Dogo: Was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Dogo sagte: Es ist, wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Ungan sagte: Ich verstehe. Dogo dazu: Wie hast du es verstanden? Ungan antwortete: Der ganze Körper ist Hand und Auge. Dogo sagte: Du hast gesprochen, aber du hast nur 80% der Wahrheit wiedergegeben. Ungan sagte: Wie würdest du es sagen? Dogo: Der gesamte Körper ist Hand und Auge. Setschos Gedicht dazu: Zu sagen, das Ganze ist in Ordnung. Das Gesamte ist ebenfalls gut gesagt. Wenn du es begrifflich meinst, bist du Millionen Meilen entfernt von der Wahrheit. Wenn der riesige Phönix seine Schwingen ausbreitet, verschwinden die Wolken der sechs Richtungen. Seine Flügelschläge peitschen die Meere der vier Reiche. So ist es, wenn man ein Staubkorn aufhebt. Viel Geblöke, aber wenig Wolle. Siehst du nicht, die Juwelen im Netz reflektieren sich gegenseitig. Woher kommt das Auge des Stabes? Ich rufe, tut, tut. Gut, also, wenn es keine Augen gibt, wie kannst du sehen? Im absoluten Samadhi hast du weder Augen, Ohren, Mund noch Geist. Daran kannst du ermessen, wie tief deine Meditation ist, ob du bis zu dem Stadium vordringen kannst. Solange du in deinem Samadhi noch Augen, Ohren und Geist hast, bist du noch nicht ganz an der Stelle angekommen, die hier beschrieben wird. Ja, die Juwelen im Netz reflektieren sich gegenseitig. Im Netz mit Juwelen des Gottes Indra reflektiert jedes Juwel nicht nur alle anderen, ja, in dieser wunderbaren Netzkette, sondern auch die Reflexion aller anderen und die Reflexion der Reflexion bis ins Unendliche. Diese Metapher, die stammt aus dem Avatamsaka-Sutra von der Kegon-Doktrin. Und man sagt, dass sie den höchsten Entwicklungsstand der buddhistischen Philosophie wiedergibt. Gut, das Netzwerk, die ungehinderte gegenseitige Durchdringung der Erscheinung, das ist ein Thema, was wir jetzt die letzten Tage schon ständig behandelt haben. Ja, in diesem Koran wird, ohne den Namen zu nennen, da wird nur gesagt, der große Bodhisattva der Barmherzigkeit, gemeint ist Avalokiteshvara. Und Avalokiteshvara, der Name Avalokiteshvara heißt wörtlich übersetzt der Herr, der die Welt betrachtet, zusammengesetzt aus Ishvara, Herrscher, und Avalokita, betrachtend. Das ist aber eine spätere Entwicklung. Ursprünglich hieß der Bodhisattva Avalokiteshvara. Und Avalokiteshvara setzt sich zusammen aus Avalokita und Svara, Klang. Also Klang, Ton, der Wahrnehmer der Töne, gemeint ist der Hörer der Klagen der leidenden Lebewesen. Und dieser Sinn des Namens ist auch derjenige, der überliefert wird. Also ins chinesische Guanjin, da heißt es genau das. Und im Japanischen haben wir mehrere Namen dafür. Kanon, Kanseon oder Kanjisai. Ihr erinnert euch, dass wir im Hanya Shingo, da geht es immer los, Kanjisai. Ja? Kanjisai ist noch älter als Kanon und Kanseon. Und Kanjisai, das bedeutet, der aus dem Licht kommt, ja, also, dass der den Klängen der Welt zuhört und so weiter, darüber sind sich alle einig, und dass das Wichtigste, und ein Gott ist er auf keinen Fall, ja, sondern es ist überhaupt die Frage, ob wir von der Avalokiteshvara überhaupt reden können. Weil in China ist er ja eine Frau, ja. Guan Jin wird weiblich dargestellt. Und es ist eigentlich interessant, weil bei den Bodhisattvas im Allgemeinen macht man sich über das Geschlecht keinen Kopf, ja. Ob die nun männlich oder weiblich sind, der hält einfach Avalokiteshvara und das ist er denn, ne. So sind wir doch mit der, ne. Aber bei Guan Jin, Avalokiteshvara, da gab es also den indischen Ursprung männlich, den chinesische Weiterentwicklung weiblich, die japanische Form ist androgyn, ja. dass der Name von Avalokiteshvara zu Teshvara geworden ist, das verdankt sich dem Einfluss des Shivaismus. Shivaismus ist eine Richtung der indischen Spiritualität, ja. Shiva, der Weltherrscher und so. Und da wollte man da Avalokiteshvara auch da gleich oben, ne, so hoch aufhängen, so über der ganzen Welt schwebend und so. Aber Avalokiteshvara ist nicht so ein Schwebeteil. Avalokiteshvara, richtig verstanden, ist hier und jetzt und sonst nämlich gar nicht. Und mir steht dieser Avalokiteshvara, meinem Herzen steht er sehr nah, weil er unter anderem eine Methode des Zuhörens entwickelt hat. Die Methode Avalokiteshvara, werde ich später noch drauf eingehen. Das ist eine wunderbare Methode, Frieden in die Wesen und in die Welt zu bringen. Und als ich da neulich mein Meditationserlebnis hatte mit dem 10-Punkte-Programm in Sachen Frieden, da habe ich gleich anschließend einen Friedensaltar gebaut. Und auf den Friedensaltar habe ich die Kanonstatue aus dem Teeraum rausgenommen und darauf gestellt. Und ich finde, wir könnten eigentlich alle zu Hause, jeder so einen Friedensaltar uns hinbauen. Weil das ist schön, wenn man den Gedanken an den Frieden irgendwie konkreter fasst und wenn man auch eine Stelle irgendwo im eigenen Leben hat, an der man dran vorbeikommt und sich an den Frieden und die Notwendigkeit, Frieden in der Welt zu schaffen, erinnert. Und Avalokiteshvara ist natürlich die Friedensbringerin überhaupt. Ja, ja, jetzt hier in dem Chor, da fragt man sich, was soll denn da hier der Friedensbringer sein? Ne, da ist da von einem Mann, der da nachts sein Kissen streichelt. Ja. Also dafür soll man da die 1000 Hände haben. Ne, der Avalokiteshvara oder die wird ja oft dargestellt mit 1000 Armen. Gibt es in Japan so Tempel, wo 1000-armige Avalokiteshvara drin ist. Und nicht nur, dass sie 1000 Arme hat, sondern auch 1000 Augen, weil in jeder Handfläche ist ein Auge, mit der sie das ganze Universum ständig abscannt. Ja? So, damit sie auch ja nichts verpasst, wenn einer sie anruft. Ja? Also das war die frühere Form der Handys, ne? Solche 1000 Arme mit 1000 Augen, da konnte man, oder wie ich immer sage, Handys kannst du vergessen, wenn du auf die Buddha-Line gehst. Buddha-Line ist ganz schön aktiv, wenn man darauf achtet. Ja? Da brauchst du nicht zu klingeln, da merkt man, aha, diese Person denkt gerade an mich oder die braucht irgendwas oder so. Mit meinen Kindern habe ich diesen Kontakt ständig, dass die auf der Buddha-Line sich melden. Und manche von euch kennen ja meine Tochter Sophie und die hat ihre Buddha-Line folgendermaßen aktiviert. Wenn sie spürt, dass ich nach Hause komme, dann rennt sie los und kommt zu mir ins Haus gelaufen. Sie ist meistens 2 Sekunden nach mir da. Also wenn ich hier mal eben rübergehe, Papa, ist sie da, ja. Und das macht sie 3 bis 4 Mal am Tag, da guckt sie nach mir. Und sie kommt nicht einfach da so vorbei, wenn das Haus leer ist. Nee, sie weiß ganz genau, jetzt ist der richtige Moment. Ja. Da staune ich immer, wie sie das raus hat. Ja. Das ist nur mit Buddha-Line zu erklären. Ja. Die spürt das einfach. Naja, und so können wir alle das spüren. Ja? Wir alle haben dieses Feeling. Und insofern sind wir auch alle im Sinne von Avalokiteshvara anrufbar. Die melden sich bei uns, die Menschen, die etwas brauchen. Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich das schon wusste, jetzt ruft der gleich an. Und tatsächlich tut das dann auch, ja. Also jetzt auf dem Festnetz oder sowas, ne. Aber eigentlich gar nicht nötig. Wir haben ja die Buddha-Line, es würde auch so gehen, ne. Naja, ich hörte, dass meine finnischen Vorfahren, die aus Lappland stammen, da sind ja Riesenentfernungen zwischen den Menschen, dass die auf der Buddha-Line Bestellungen aufgegeben haben. Also wenn einer da schon unterwegs ist, ja, Richtung einer Siedlung oder sowas, dann bestellen die sich auf der Buddha-Line, bring doch mal bitte einen Pfund Butter und 10 Fische mit oder sowas. Ja, ja, bringt er mit, ja. Also die haben das auch noch, dieses Gespür. Gut, und hier wird da gesprochen, ja, ein Mann, der das Kissen streichelt bei Nacht. Was soll man davon halten, ja? Ist doch eigentlich eher ein Fall für die Staatsanwaltschaft oder sowas. Also, was soll daran schön sein, dass einer bei mir nachts ins Schlafzimmer kommt und dann mein Kissen streichelt, ne? Naja, es ist irgendwie so eine zurückhaltende Darstellung davon, dass wir wirklich berührt werden von Avalokiteshvara, ja, wirklich berührt. Und die Frage ist natürlich, wie kam Avalokiteshvara dazu, das zu sein, was er nun ist? Gibt es natürlich eine Legende dazu, ja, Buddha Shakyamuni, der war der vierte Buddha dieses Zeitalters, sein Vorgänger hieß Buddha Ratnagarbha. Das ist jetzt alles Legende, ja. Und zur Zeit dieses Buddha lebte ein Bodhisattva mit dem Namen derjenige, der niemals die Augen schließt. Also ähnlich wie Bodhidharma, ne? Der spätere Avalokiteshvara. Hier heißt es natürlich, sein Vater, ein mächtiger König, ja, erhielt von Buddha Ratnagarbha die Anweisung zu bestimmten Meditationen. Und indem er diese zur Vollkommenheit entwickelte, wurde er der Buddha Amitabha. Wir haben die vier Dhyani-Buddhas und einer von diesen Dhyani-Buddhas ist Amitabha. Und Amitabha, der verwaltet das reine Land, Sukhavati, ja. Und der gilt dann als geistiger Lehrer von Avalokiteshvara. Kurz und gut, also eines Tages ging dieser Königssohn zu Buddha Ratnagarbha, um ihm zu sagen, dass ihm das Leiden der Lebewesen sehr bewusst ist und er bereit ist, eine große Verantwortung für das Wohl aller auf sich zu nehmen. Die Wesen in den niederen Daseinsbereichen wie den Höllen litten akut und sehr stark. Und wer so dermaßen Schmerzen und massive körperliche Qualen erleidet, der braucht einfach jemand, der ihn unterstützt. Ja? Ja, und die Lebewesen in den höheren Existenzbereichen, wie die Menschen und die Götter, die erleben zwar phasenweise kein so großes Leid, tragen jedoch immer noch zahllose Ursachen für zukünftiges Leiden in sich. Also transgenerationale, na, das ist ja jetzt modern, transgenerationale Traumata. Davon sind die infiziert, wir alle hier, ne? Und da ist auch Avalokiteshvara zuständig. Der weiß das oder die weiß das Jetzt lacht er noch, ne? Aber warten wir es mal ab. Dann kommt das plötzlich hoch, dass der Großvater auch irgend so ein alter Nazi war und schreckliche Dinge gemacht hat. Was wird der dann lebende Enkel damit machen? Und wie geht er damit um, mit den systemischen Hinterlassenschaften in seiner Seele, ja? Wenn das so war. Na, also wir alle haben diese Hinterlassenschaften in unseren Seelen, sage ich jetzt mal. Und wir alle tun gut daran, uns in der Hinsicht auch an Avalokiteshvara zu wenden und nicht nur an unseren Ortstherapeuten. Ja. Die sind natürlich auch gerne bereit, uns da zu unterstützen. Aber Avalokiteshvara, das ist noch eine andere Instanz. Und es ist interessant, wie Avalokiteshvara zur Erleuchtung kam. Es gibt im Surangama Sutra und im Lotus Sutra, im 25. Kapitel des Lotus Sutra und im Surangama Sutra. Surangama Sutra befasst sich mit der Erleuchtung von 25 verschiedenen Bodhisattvas. Die erscheinen beim Buddha und erzählen nacheinander, was sie zur Erleuchtung gebracht hat. Der eine durch Sehen, der andere durch Tasten, der dritte durch Schmecken, weiß der Himmel was, ja. Also die Sinnesorgane waren meistens aktiv. Und Bodhisattva Avalokiteshvara durch Zuhören. Und da in der Einleitung heißt es ja, wenn der ganze Körper hören ist, was hörst du dann, ja? Ist die Frage, ne? Alles Ohr, großes Ohr. Was hört man da? Wenn alles Auge ist, dann siehst du ja nichts. Du bist ja das Auge. Also wo bleibt die Information, die durchs Auge reingeht, und wo bleibt die Information, die durchs Ohr reingeht? Ja? Also Avalokiteshvara, nach meiner Kenntnis, war eine Person, die in einem Fischerdorf wohnte und die an den Gestaden des Meeres meditiert hat. Und er hörte sie immer bei Ebbe und Flut, wie die Wellen da rankamen, und dann verebbte das wieder alles, weg war es und so. Und Avalokiteshvara hat den Hörprozess genau untersucht. Da gab es ein Hörsubjekt, ein Hörobjekt, ein Hörprozess. Und das Interessante ist, man kann auch das Nichts hören. Wenn nichts zu hören ist, da hört man was. Die Ohren sind dann trotzdem aktiv. Ist ja sehr interessant. Wenn man nichts sieht, dann ist bei den Augen nichts los. Ja? Aber bei den Ohren, wenn wir nichts hören, können wir voll im Hören Samadhi sein. Ja? Also ich höre zum Beispiel jetzt Grillen zirpen, aber das ist mein Tinnitus. Ja? Daran habe ich mich schon gewöhnt. Eigentlich höre ich ja nichts, ja, aber es zirpt so ein bisschen. Je nachdem, wie gestresst ich bin, zirpen die Dinger da doller bei mir oder leiser. Aber früher, wenn ich in der Sendo saß und es vollständig still war, dann hörte man trotzdem etwas. Und ich hörte von Leuten, die die Wüsten bereist haben. In den Wüsten, da gibt es Gegenden, wo es total still ist. Die berichten davon, dass die Stille gehämmert hat. So intensiv war die. Ja, also Bodhisattva Avalokiteshvara saß an den Gestaden, hörte Und während Avalokiteshvara gehört hat, wir wissen es ja auch aus dem Hanyashingyo, da wurde ihr klar, alles ist in Wirklichkeit Leerheit. Was wir sehen an Formen, was wir hören, was wir riechen, schmecken, in Wirklichkeit ist das alles Grenzenlosigkeit. Grenzenlosigkeit in verschiedenen Formen von Wellenschlägen und so weiter, kommt das auf uns zu. Eigentlich ist es grenzenlos. Ja? Und wenn wir hier den Weltraum unserer Erde da verlassen und dann in den weiteren Raum gehen, da ist es ja auch total still. Man sieht dann noch so ein paar Sterne blinken und so. Das Licht ist schon 8 Milliarden Jahre unterwegs. Ne? Sagen wir mal vom Sirius oder so, das ist ja der nächste. Und man hört da nichts. Ja? Naja, das dauert noch ein bisschen, bis wir das genau überprüfen können selber. Dass wir da oben mal hingehen. Aber eigentlich sind wir umgeben von Stille. Und Avalokiteshvara hat dem Buddha berichtet, wie sie zuhört und was sie durch das Zuhören erkannt hat. Nämlich durch das Zuhören hat sie erkannt die Wesensgleichheit aller Wesen. Dass die nicht voneinander getrennt sind, dass sie alle ganz nahe verwandt sind. Dass sie alle Leiterfahrungen gemacht haben und leiden und dass sie natürlich auch Freuden empfinden und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, sie hat sich darauf konzentriert, wie kann sie diese Wesen vom Leiden befreien. Und da hat sie die Methode Avalokiteshvara entwickelt. Und das finde ich jetzt hier vielleicht nicht so gleich, aber ich habe es ja immer wieder aufgeschrieben. Also die Methode ist, ich kann es einfach so hier. Sie sagt im Surangama Sutra, beschreibt sie diese Methode so. Da ich selbst nicht über Töne und Klänge meditiere, sondern über den Meditierenden veranlasse ich alle fühlenden Wesen in den Klang ihrer eigenen Stimme zu schauen, um Befreiung zu erlangen. Also toller Gedanke, ja. So wie sie zuhört, wie sie dieses raumgebende Zuhören praktiziert, damit ermöglicht sie den Lebewesen, die leiden, den Klang ihrer eigenen Stimme zu hören. Und damit ist natürlich nicht gemeint, da was da jetzt gerade wie unser Düdelüdelüt, der da immer rumplaudert und so. Nein, wirklich in der Tiefe hören wir. Und da hören wir, was wir brauchen. Da hören wir unsere Buddha-Natur. Und unsere Buddha-Natur signalisiert uns, du brauchst Trost, du brauchst Nähe. Du brauchst Integrität. Du brauchst was zu essen. All das signalisiert uns unsere Buddha-Natur. Da sind also die lebensdienlichen Signale in uns präsent. So, dass wir sie selber wahrnehmen können. Weil sie so zuhört, dass sie uns den Raum dafür gibt, uns selber zuzuhören. Und das führt zur Befreiung. Nicht, dass da alle möglichen Tröste ankommen und sagen, hier, probier mal das, probier mal das. Nein. Sie bezieht sich auf das Essentielle in jedem Wesen selbst. Und sie ermöglicht durch ihr Zuhören, dass diesem Wesen das Essentielle in ihm bewusst wird. Und dadurch wirkt sie befreiend. Und dabei lässt sie sich nicht vom Wortlaut und von Geschichten und von Gedanken und vom tragischen Ausdruck der Bedürfnisse durch gewaltvolle Sprache ablenken. Nein, sie verbindet sich unmittelbar mit dem Meditierenden. Und durch diese Art der Einfühlung stellt Avalokiteshvara den Raum zur Verfügung, der es dem befreiungssuchenden Wesen ermöglicht, die Bedeutung des Klangs der eigenen Stimme zu entschlüsseln. Ja, und wenn man so will, verhält sie sich wie eine befähigte Mediatorin. Wir sagen ja, also ich habe so ungefähr an die 1000 Personen in Mediation ausgebildet. Und dann fragen die Menschen mich, also was ist denn die wichtigste Kompetenz einer Mediatorin? Da sage ich erstens zuhören. Ah ja, das leuchtet mir ein. Zweitens zuhören. Drittens zuhören. Darum geht's. Es ist eine enorme Fähigkeit, die wir entwickeln können, zuzuhören. Zuhören bedeutet da unseren eigenen Senf weglassen. Wirklich uns empfangsbereit zu machen für das, was die andere Person uns mitteilen will. Und dieses Zuhören hat magische Wirkung. Das eröffnet ein Paralleluniversum zu dieser Leidenswelt, in der wir uns für gewöhnlich aufhalten. Ja? Ein großes Fenster in eine Welt, die unser Herz ohnehin für möglich hält. Aber unser Verstand sagt, nee, wie willst du die Rente durchkriegen? Nee, das geht so nicht. Ja? Und außerdem, denk dran, du bist hier umzingelt von Idioten und versuch einen guten Weg zu finden. Ja, nee, das ist nicht die Welt, ja. Die Avalokiteshvara-Welt ist eine ganz andere Welt. Die eröffnet sich durch Zuhören. Und zwar jedem von uns. Wenn wir uns daran üben, zuzuhören, dann können wir magische Dinge bewirken. Und deshalb sagte der Buddha, nachdem er die 25 Bodhisattvas angehört hat, hat er zu Avalokiteshvara gesagt, deine Methode ist für diese Welt, in der wir jetzt leben, der beste Weg zur Erleuchtung. Das will ich euch nun mal weitergeben. Das hat der Buddha vor 2500 Jahren empfohlen. Ja? Zuhören. Zuhören ist die beste Methode, um selbst zur Erleuchtung zu kommen und um die ganze Welt zu erleuchten. Durch Zuhören. Ja, ich stelle mir manchmal vor, die 800 Milliarden Dollar, die die USA jedes Jahr in Waffen investieren, die würden mal in Zuhören investiert werden. Ne? Jeder, der wirklich zuhört, der kriegt erstmal ein Tausi, ja, solange er zuhört und dann kriegt er noch einen und so weiter. Da könnte man viele, viele Jahre könnte man zuhören damit finanzieren. Ja? Und der Segen davon ist unbeschreiblich. Ja? Und das Interessante ist, dass da im Surangama-Sutra und auch im Lotus-Sutra wird berichtet, dass Avalokiteshvara in dem Prozess des Zuhörens die Form annehmen kann, die für diese Person, der sie zuhört, die geeignetste ist. Man nennt das den Transformationskörper. Und es werden im Lotus-Sutra so als Standard 33 Transformationskörper beschrieben, die Avalokiteshvara annehmen kann. Und ich war mal in Japan in einem Tempel, da waren im Eingangsbereich 33 Statuen von Avalokiteshvara, alle ein bisschen anders. Das waren die 33 Transformationskörper, die da im Lotus-Sutra angesprochen sind. Das sind aber nur Beispiele. Avalokiteshvara kann über diese 33 Transformationskörper hinaus jeden Transformationskörper annehmen. Und das finde ich interessant, weil in der Mediation mit Stellvertretung, da gehen wir als Mediatoren in die Haut einer abwesenden Person. Also ich nenne das mal so drastisch, ja. Wir gehen in die Haut eines anderen. Da ist eine Person anwesend, die hat irgendwelche großen Probleme mit, was weiß ich, ihrem Partner, Chef und so weiter. Und diese Person ist natürlich nicht anwesend, sondern nur die Person, die diese Schwierigkeiten hat. Und dann in der Mediation mit Stellvertretung gehen wir in die Haut dieser abwesenden Person. Wir müssen von dieser Person nichts wissen, sondern wenn wir in die Haut des anderen gehen, dann fragen wir, wie alt bin ich da, wie heiß ich, wie nennst du mich? Das reicht. Und dann noch den Trigger. Ja, du hast mir gesagt, du alte Schlampe, dich werde ich in den nächsten Abgrund schmeißen oder sowas. Ja? So, dieser Satz, das ist dann der Ausgangspunkt. Und von dem Satz aus erschließt sich das ganze Leben dieses Konfliktfeldes. Also ich, wenn ich dann in dieser Rolle bin, ich gebe dieser Person raumgebend, wie Avalokiteshvara, zuhörend, erstmal die Gelegenheit, den Klang ihrer eigenen Stimme zuzuhören und zu hören, was für Bedürfnisse sind denn in der Essenz da im Mangel. Ja? Das benenne ich, frage zwischendurch, sehe schon, wie sich der Gesichtsausdruck verwandelt, wie sie sich entspannt, wie wir uns immer näher kommen. Ja? Und ich höre mit meinem inneren Ohr auch in Richtung dieser abwesenden Person. Spüre ich auch hin. Wie geht's dem da eigentlich? Ja? Das merke ich, indem ich in dieses Konfliktfeld eingetreten bin, kriege ich genaueste Informationen über das, was in dem Abwesenden vorgeht. Und das kann ich dann berichten. Ich kann dann berichten, so und so. Und das Schwierige im Konfliktfall ist ja, dass die Person, die jetzt ein Problem hat mit einer abwesenden Person, die kennt von dieser abwesenden Person meistens gar nicht mehr deren mitfühlende Seite. Ja, sondern die hat so ein Feindbild errichtet. so eine Kotzbrocken-Version von dieser Person, ja. Und an der arbeitet sie sich ständig ab, ja. Und spricht den auch entsprechend an und tatsächlich, er erweist sich immer mehr als Kotzbrocken. Ne? Guck ihn dir als Kotzbrocken an und siehe da, er wird einer. Ja? Keine große Kunst. Ja? Wir alle wissen das, wenn wir unseren Ärger so Luft lassen und jemand da unseren Ärger in den Kopf knallt, dann verwandelt er sich in kürzester Zeit auch in eine Furie. Ja? Vorher hat er dann noch ganz harmlos Zwiebeln geschält, ja. Und dann sagen wir ihm, mein Gott, willst du die Zwiebelschalen nicht endlich mal hier in den Mülleimer schmeißen? Das fällt doch hier alles auf den Boden. Hast du keine Ahnung, wie man hier positives Samadhi übt, ja? Dann geht's los, ja. Also, das ist nicht die Art zuzuhören in dieser Version, sondern in der Haut sind wir wie Avalokiteshvara, nur mitfühlend. Mitfühlend in beide Richtungen, in die Richtung des Abwesenden und des Anwesenden. Und wir verkörpern nicht nur uns selbst, sondern wir verkörpern ja auch den Abwesenden, den wir gar nicht kennen. Und wir bringen dessen Beweggründe, dessen Gefühle und alles, bringen wir ans Licht auf diese Weise. Und die anwesende Person kann das sehen. Und am Ende des Einfühlungsprozesses sind wir meistens im Schmerz verbunden, ganz innig. Die anwesende Person weiß jetzt, was sie eigentlich gebraucht hätte oder braucht. Aber sie weiß auch, was die abwesende Person eigentlich für Lebensmotive hat und braucht. Und das ist ein wunderbarer Buddha, den sie da plötzlich sieht. Ja? Genauso wie sie selbst ein wunderbarer Buddha ist, wenn sie sich selber sieht, dem Klang ihrer eigenen Stimme zuhören kann. Ja? Und dann findet Versöhnung statt. Ich habe das so oft erlebt. Es ist diese Methode Avalokiteshvara, sie wirkt Wunder. Ja? Menschen, die 40 Jahre nicht miteinander gesprochen haben, weil irgendeine schreckliche Situation sie getrennt hat, wenn man eine Stunde zugehört hat, verwandeln sich die Bilder, die sie voneinander haben, und da findet wieder Begegnung statt. Enkelkinder werden vorgezeigt beim Großvater, der bisher als mieses Stück wahrgenommen wurde, ja. Weil er durch das raumgebende Zuhören einen neuen Platz im Herzen der Person bekommen hat, die dem Klang ihrer eigenen Stimme zuhören konnte. Ja, auf jeden Fall, diese Methode Avalokiteshvara hat der Buddha empfohlen für unser Zeitalter, um zur Erleuchtung beizutragen. Und ich finde, das können wir uns zu Herzen nehmen. Wir sind ja von genügend Konflikten umzingelt, die danach schreien, mit dieser Methode angegangen zu werden. Und von daher wünsche ich mir, dass wir alle unseren inneren Friedensaltar entstehen lassen, wo Avalokiteshvara nicht als Bronze- oder Porzellanfigur draufsteht, sondern wo wir Avalokiteshvara repräsentieren. Avalokiteshvara lebt ja davon, dass wir Avalokiteshvara sind. Wir können ja dieses Potenzial tatsächlich manifestieren. Das ist ja das Unglaubliche. Ja? dann gehen wir ran, meinetwegen an die transgenerationalen Traumata und was da sonst alles die Menschen mit Leiden beschwert. Mit dieser Methode können wir das angehen. Und ich wünsche uns, dass wir hier aus dem Session rausgehen und das ausprobieren. Probiert das mal, wie das ist, wenn ihr euer Gegenüber mitfühlend ansprecht. Wenn ihr versucht, die mitfühlende Seite aber euch selber zu aktivieren, aber auch den da zu adressieren und ihn als mitfühlendes Wesen zu sehen, ja, da müssen wir natürlich erstmal unsere Feindbilder in so ein Säurebad reintun, damit die verschwinden. Ja. Aber dann erscheint das Buddhahafte in den anderen Wesen. Und damit können wir uns verbinden. Und da wünsche ich euch viel Freude und Erfolg. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.